SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Tests für Reiserückkehrer? Vielleicht. Und sonst? Wie steht es mit den Vorbereitungen auf eine mögliche vierte Corona-Welle? Außerdem Sommerferien nun auch in Baden-Württemberg. Um die Frage, was man aus dem Corona-Schuljahr gelernt hat, geht es im SWR-Tagesgespräch. Und 70 Jahre UN-Flüchtlingskonvention. Wir fragen, welchen Wert sie heute noch hat. Zunächst aber nach Berlin. Wie weiter mit der Pandemie? Soll es verpflichtende Tests für alle Reiserückkehrer geben oder doch nicht? Wird die Bundesregierung so etwas beschließen oder soll der Bundestag darüber abstimmen? Die Regierung denkt noch nach, sagt, zumindest sinngemäß, die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Der Stand der Dinge ist, es gibt einen laufenden Abstimmungsprozess innerhalb der Bundesregierung und über das Ergebnis werden wir Sie ganz bestimmt sofort auf dem Laufenden halten.
Also, noch kein Ergebnis. Was über diesen laufenden Abstimmungsprozess bisher bekannt ist, das fasst Isabel Lerch zusammen.
Dass sie kommen wird, gilt als sicher. Eine Corona-Testpflicht für Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen. Doch die Details dieser Maßnahme sind noch unklar. Die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung Ulrike Demmer betonte, die mögliche Ausweitung der Testpflicht werde auf der anstehenden Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel diskutiert. Wegen steigender Infektionszahlen wurden die Beratungen auf den 10. August vorgezogen. Aber darüber hinaus sei noch nichts entschieden. Ein Datum für die Einführung einer Testpflicht stehe noch nicht fest. Oder etwa doch? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU hatte gestern Abend in der ARD einen anderen Eindruck erweckt.
Der Bund hat uns heute zugesichert, er würde es jetzt bis zum 1.8. alles probieren mit einer einheitlichen Testpflicht, nicht nur für Flugreisen, sondern auch beispielsweise für alles, was am normalen Autoweg oder Bahnweg kommt. Ich glaube, damit ist es jetzt verständlicher und klarer und sicherer.
Für Klarheit allerdings sorgte Söder mit seiner Aussage eher nicht. Vielmehr herrschte erst einmal Verwirrung. Was gilt denn nun ab wann und für wen? Seit heute Mittag steht nun fest, die Abstimmung zwischen den zuständigen Ministerien läuft noch. Das beinhaltet wohl auch die Frage, für wen diese Testpflicht genau gilt. So ist anscheinend noch offen, ob sich künftig auch Genesene und vollständig Geimpfte bei der Einreise testen lassen müssen. Ein Sprecher von Söder sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die allgemeine Testpflicht gelte auf allen Einreisewegen. Vollständig Geimpfte und Genesene sollten davon allerdings ausgenommen werden. Klar ist, es gibt noch Klärungsbedarf, auch bei den rechtlichen Details. So sagt der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im ZDF.
Auch wir als SPD inklusive der Justizministerin wollen, dass das Reisen sicherer wird. Und das bedeutet, die Testpflicht auszuweiten. Aber ich sage Ihnen auch ganz klar, das muss rechtlich sauber sein, das muss verhältnismäßig sein.
Auch seine Parteikollegin, Justizministerin Christine Lambrecht, hatte juristische Bedenken geäußert. Unterstützung für die Pläne zur Verschärfung der Testpflicht von Reiserückkehrern kommt von der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.
Wir haben bereits gesehen, dass Reiserückkehrer eben die Infektionen dann auch in Kitas und Schulen wieder reingebracht haben. Und deswegen ist eine Testpflicht für Reiserückkehrer, die jetzt nicht bereits geimpft worden sind, absolut notwendig.
Kritisch äußerte sich die Gewerkschaft der Polizei. Man habe schon jetzt kaum genügend Personal, um in Zügen und Bahnhöfen das Tagesgeschäft abzuarbeiten. Für zusätzliche Kontrollen würden etwa 2.500 Polizistinnen und Polizisten fehlen, hieß es. Auch die praktische Umsetzung einer Testpflicht für Reiserückkehrer müsste also noch geklärt werden. Genauso wie andere wichtige Fragen.
Insgesamt wirkt es, als hätte sich im vergangenen Jahr nicht so wirklich viel verändert. Man diskutiert und widerspricht sich. Wo bleibt der Plan für eine mögliche vierte Welle, fragt Björn Dahke deshalb in seinem Kommentar.
Markus Söder hat recht. In den ersten Bundesländern enden bald die Schulferien und von einer aktuellen Corona-Strategie für die Reiserückkehrer fehlt jede Spur. Söder gefällt sich in der Rolle des Antreibers. Als Ministerpräsident gibt er den eifrigsten Corona-Manager. Als CSU-Chef will er Unionskanzlerkandidat Armin Laschet im Wahlkampf Beine machen. Klar, Söder nutzt das für seine persönliche Profilierung. Seine Fragen und Forderungen sind aber berechtigt. Dass die Ferien enden, Reisende zurückkehren und Schulen wieder öffnen, ist lange bekannt. Welche Folgen das beim Infektionsgeschehen haben kann auch. Es ist schließlich schon der zweite Sommer in der Pandemie. Und dass die Bundesregierung nach 1,5 Jahren Pandemieerfahrung dann noch Tage braucht, um eine neue Einreiseverordnung abzustimmen, ist nicht nachvollziehbar. Die Folge? Die Menschen sind verunsichert. Wer gerade im Urlaub ist oder bald aufbricht, fragt sich, was gilt nächste Woche eigentlich, und bekommt darauf keine zufriedenstellenden Antworten. Wieder einmal wirkt es, als haben Bund und Länder keine gemeinsame Strategie. Eine rasche Testpflicht für alle Reiserückkehrer, die nicht geimpft oder genesen sind, ist richtig. Genauso wichtig wie die Testpflicht wäre es aber, sie auch wirklich zu kontrollieren. Noch scheint es ja eher dem Zufall überlassen zu sein, wer bei der Ankunft am Flughafen seinen Test oder sein Impfzertifikat vorzeigen muss oder Tage später einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommt. Wer macht das künftig eigentlich in der Bahn oder an der Autobahn? Hier sind die Kommunen und vor allem die Länder in der Pflicht. Und dann kann auch Markus Söder zeigen, ob es ihm ernst ist oder ob es ihm nur um den Effekt geht.
Ein Kommentar von Björn Dahke. Um den Blick zurück nach vorn geht es auch im SWR-Tagesgespräch zum Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz sind ja schon seit 10 Tagen Sommerferien. Die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg haben heute ihre Zeugnisse bekommen. Und damit ist auch für sie ein ziemlich außergewöhnliches Schuljahr zu Ende gegangen. Monatelang nur Fernunterricht, dann Schule im Wechsel, Maskenpflicht im Klassenzimmer, keine Ausflüge, keine AGs, kein Schulfest. Und auch die Lehrerinnen und Lehrer haben ein herausforderndes Schuljahr hinter sich gebracht. Darüber sprechen wir im SWR-Tagesgespräch mit der baden-württembergischen Kultusministerin Theresa Schopper von den Grünen, die das Amt im Mai von Susanne Eisenmann von der CDU übernommen hat. Frau Schopper, Sie können damit den größten Teil dieses Schuljahres ja von außen beurteilen. Wie gut ist Schule unter Corona-Bedingungen in Baden-Württemberg denn Ihrer Ansicht nach gelaufen?
Naja, es war schon wirklich ein sehr außergewöhnliches Jahr. Ich meine, wenn man in der Mittelstufe war, dann hat man zum Teil 5 Monate die Schule nicht von innen gesehen. Wir wissen, dass quasi der Unterricht immer mal wieder Wechselunterricht war, dann die Schulen wieder geschlossen. Es waren herausfordernde Zeiten für die Lehrkräfte, für die Eltern, aber vor allen Dingen auch für die Schülerinnen und Schüler, die wirklich ja in vielem einfach vor ganz neue Herausforderungen gestellt waren. Was gelungen ist, dass wir tatsächlich über den Lockdown an den Schulen zum Teil wirklich eine Katalyse hatten im digitalen Bereich, wie digitale Beschulung auch sukzessive verbessert wurde, wo wir auch sehen, da war quasi, glaube ich, die Frage, wie können wir auch digital Lerninhalte vermitteln, zum Teil wirklich mit ganz neuen Möglichkeiten versehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gesehen, das Brennglas der Frage, wie erreiche ich Schülerinnen und Schüler und wie werden sie von zu Hause unterstützt, hat auch da nochmal deutlich gemacht, dass wir wirklich im Präsenzunterricht natürlich wesentlich besser die Kinder und die Jugendlichen für den schulischen Alltag begeistern und sie auch Kinder und andere Jugendliche brauchen.
Die Forderung zurück zum Präsenzunterricht, die ja sehr früh erhoben wurde, wirkte oft wie eine Kapitulation. Und auch wenn man es jetzt aus sozialen Gründen nicht will, wäre man denn inzwischen in der Lage, flächendeckend echten Fernunterricht anzubieten, ohne Lernrückstände zu produzieren?
Also das muss man sicherlich sehr differenziert sehen. Wir haben natürlich Schulen, die da optimal aufgestellt sind, wo auch quasi aus dem Klassenzimmer raus gestreamt werden kann. Wir haben natürlich andere Schulen, wo tatsächlich die Frage, haben wir WLAN, sich in den entsprechenden Bereich in der Eingangshalle reduziert. Also von daher kann man das nicht für alle sagen. Wir sind da natürlich mit Hochdruck dran. Manches können wir selber gar nicht machen, weil wir können jetzt die Leitung auch noch nicht ins Klassenzimmer verlegen. Aber wir haben einfach gelernt, wir haben Geräte, das haben wir über verschiedenste Digitalpakt, wo wir selber nochmal Geld draufgelegt haben, da entsprechend sichergestellt, dass wir Tablets haben, dass quasi die Hardware da ist, aber zum Teil scheitern wir auch an den Gegebenheiten, dass zu Hause bei den Kindern WLAN ist, auch in der Schule. Wir haben da schon noch Hausaufgaben, die wir auch in Zukunft machen müssen.
Das neue Schuljahr muss also in Präsenz starten. Mit welchen Konzepten und Maßnahmen wollen Sie das sicherstellen, dass es möglich ist?
Wir würden uns freuen, wenn alles in Präsenz starten würde. Das ist der Punkt, weil wir sehen, und das ist die KMK hat es einhellig beschlossen und für sich einfach immer wieder konstatiert, die beste Möglichkeit, um Kinder zu unterrichten. Und wir haben natürlich sehen, wir stehen vor einer 4. Welle, die Delta-Variante kommt. Trotzdem sagen wir, es wird oder wir hoffen, dass der Präsenzunterricht im September, wenn wir jetzt die Kinder erstmal und den Eltern und den Lehrkräften, sei es Gottlob, mal ein bisschen Pause gegeben gegönnt, wo sie sich auch gut erholen können und sollen. Aber wo wir einfach sagen, der Präsenzunterricht wäre sehr gut, wenn wir wieder starten würden Mitte September.
Ja, aber wie können wir Ihnen sicherstellen, genau, wenn wir vor der vierten Welle stehen, fehlende Leitungen und auch erschöpfte?
Nein, der Punkt ist, dass wir natürlich eine ganz andere Situation haben als noch vor dem letzten Schulstart. Wir haben mittlerweile Tests, sodass wir Kinder zweimal die Woche testen können. Die Maske ist in jedem Fall, unabhängig welche Inzidenz wir im Land haben werden, in den ersten 14 Tagen auf jeden Fall Pflicht. Inzidenz ab 35 ist die Maske sowieso auch wieder Teil des Schullebens. Und wir haben natürlich geimpfte Lehrkräfte und wir haben sozusagen die Priorisierung für die Lehrkräfte ja schon im Februar aufgehoben, sodass alle Lehrkräfte, die ein Impfangebot wollten und auch Erzieherinnen und Erzieher, da jetzt Möglichkeiten hatten, sich impfen zu lassen. Und wir haben natürlich auch gerade die beruflichen Schulen, wo mehr oder weniger Jugendliche, junge Erwachsene sind, die auch geimpft werden können ab 18. Und das Sozialministerium macht auch nochmal Impfangebote für die Kinder 12 bis 17, sodass wir hoffen, dass wir da auch nochmal in dem Alterssegment einen relevanten Teil auch geimpft haben.
Also das heißt, wir haben die Hoffnung, dass wir da durchkommen mit Präsenz. Was, wenn nicht?
Die Hoffnung. Wenn nicht, dann gehen wir bewährt in den Bereich des Wechselunterrichts. Das ist sozusagen, wenn die Bundesnotbremse wieder eingeführt wird. Das war ja damals das Instrument aus der Bundesebene, dass man ab 100 in den Wechselunterricht geht und ab 165 wurden Schulen dann geschlossen und man ging komplett in den Fernunterricht. Das waren die Regularien, die jetzt im letzten Schuljahr dann im Frühjahr eingeführt wurden. Und das ist ein Punkt, da wird sich sicherlich auch nochmal jetzt die MPK darüber beraten, auch die Kultusministerkonferenz, was man für Regelungen trifft, weil solche Entscheidungen müssen dann natürlich schon auch einheitlich getroffen werden.
Theresa Schopper, Kultusministerin von Baden-Württemberg, im aufgezeichneten SWR-Tagesgespräch. Und wenn die Schule nach den Ferien wieder losgeht, dann geht auch der Bundestagswahlkampf auf seine Zielgerade. Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. In den verbleibenden 2 Monaten haben die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, den Direktkandidaten aus allen 299 Wahlkreisen online Fragen zu stellen. Dafür hat die Organisation Abgeordnetenwatch.de heute wieder ein entsprechendes Frageportal gestartet. Paula Kersten stellt das Projekt vor.
Mehr als 2500 Direktkandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl aus allen Wahlkreisen haben auf der Internetseite Abgeordnetenwatch ein Profil. Wer wissen möchte, wer im eigenen Wahlkreis antritt, kann einfach per Postleitzahl suchen und über eine Eingabemaske losfragen. Befragt werden können auch Laschet, Baerbock, Scholz und Co. Alle Fragen und Antworten sind öffentlich. Die Seite gibt auch Auskunft über bisherige Ämter und Nebentätigkeiten. Die Internetseite Abgeordnetenwatch gibt es seit mehr als 16 Jahren. Sie wird vom gemeinnützigen Verein Parlamentwatch betrieben. Zur letzten Bundestagswahl 2017 hätten Nutzerinnen und Nutzer rund 9000 Fragen gestellt, erzählt die Leiterin der Abteilung Wahlen und Parlamente des Vereins Kasal Falaki. Für diese Wahl rechnet sie mit einer ähnlichen Beteiligung und einer hohen Antwortquote.
Wir haben eine Antwortquote von 80%. Das heißt, wenn jemand entscheidet, ich möchte gerne eine Frage auch stellen, wenn sie sich das Profil angeguckt hat und die Fragen angeguckt hat und sagt, ah ja, ich möchte auch unbedingt das und das wissen und eine Frage stellen, kann man sehr stark davon ausgehen, dass auch eine Antwort kommt.
Das Frageportal ist bis zum Vortag der Bundestagswahl freigeschaltet. Das Ziel sei es, so eine Sprecherin des Vereins, dass Wählerinnen und Wähler am 26. September so gut vorbereitet wie möglich ins Wahllokal gehen.
Die Bundestagswahl in 2 Monaten. Für viele ist das noch weit hin. Das Hier und Jetzt bietet für die einen mit Corona und für die anderen zusätzlich mit der Hochwasserkatastrophe mehr als genug Herausforderungen. An der Ahr wird immer noch geschaufelt und geräumt. Auf den Straßen, in den Häusern und auch in den Rathäusern. Die Verwaltung soll so schnell wie möglich wieder zumindest einen Notbetrieb bereitstellen. Zum Beispiel bei Ersatzausweisen wird sich das noch halbwegs problemlos realisieren lassen. Aber wenn es kein Amt mehr gibt, dann wird es an manchen Stellen schon schwierig, berichtet SWR-Reporter Christoph Mautes, der das bei der Flutkatastrophe schwer getroffene Rathaus der Verbandsgemeinde Altenahr besucht hat.
Es stinkt beißend nach Heizöl im Rathaus von Altenahr. Das Erdgeschoss ist völlig verwüstet. Eine Schlammgrenze an der eigentlich weißen Wand in gut 2 Meter Höhe zeigt, wie hoch hier das Wasser stand. Frank Rademacher vom Bauamt der Verbandsgemeinde führt mich in den Keller. Hier waren Teile des Archivs untergebracht.
Das ist alles unwiederbringlich weg, weil der Keller komplett voll Wasser stand, komplett mit Schlamm abgedeckt war.
Das meiste seien Bauunterlagen gewesen, sagt er. Davon gibt es wohl Kopien. Viele Bürger der Verbandsgemeinde haben die von ihren Unterlagen nicht. Etliche haben alles verloren, auch Ausweisdokumente, die sie eigentlich so dringend bräuchten, um sich bei Versicherungen oder öffentlichen Stellen auszuweisen. Innenminister Lewens versprach schnelle Hilfe direkt vor Ort.
Wir wollen Servicebusse einrichten, die technisch so ausgestattet sind, dass wir in die Orte hineinfahren können und dann mindestens vorläufige Papiere ausstellen können.
Denn im Altenaer Rathaus wird das so schnell nicht möglich sein. Im Erdgeschoss treffe ich Franz Josef Verscharen. Er versucht seit Tagen, historische Dokumente der Gemeinde zu sichern, die hier gelagert waren.
Das sind Standesamtsregister, die gehen bis in die napoleonische Zeit zurück und enthalten eigentlich alle Bewohner, die jemals hier in der Gemeinde gelebt haben.
Und jetzt stehen sie bedeckt mit Schimmel und Schlamm in den Aktenschränken. Verscharen ist Experte. Er war vor dem Ruhestand Archivar im Kölner Stadtarchiv, hat beim Einsturz des Archivgebäudes 2009 geholfen, wertvolle Dokumente zu retten. Im Hinterhof des Rathauses stehen freiwillige Helfer und spritzen die uralten Dokumente mit einem Gartenschlauch ab.
Es sieht brutal aus, aber Sie sehen, welcher Schmutz da drauf liegt. Ja, und dann eben einfach eingeschlagen, dann ist der Schimmelbefall auch erstmal abgebremst.
Im Anschluss werden die Bücher noch nass in Frischhaltefolie gepackt und sollen dann schockgefrostet werden. So können sie quasi gefriertrocknen, erklärt Verscharen. Wie viel am Ende zu retten ist, kann er nicht abschätzen. Er tue, was er kann. Aber diese Stücke der Stadtgeschichte so zu sehen, das gehe ihm nah.
Ein Tränchen kommt schon. Aber nee, die Leute hier, die im Dreck sitzen, geben nicht auf, dann tun wir das auch nicht.
Ja, und das gilt wohl für die ganze Gegend. Vor 70 Jahren wurde in Genf die Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Zunächst galt sie nur für die Menschen, die in Europa während und nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verlassen mussten. Durch die Konvention wurde den Geflüchteten in allen Unterzeichnerstaaten Schutz eingeräumt, zumindest auf dem Papier. Dietrich Karl Meurer über die Genfer Flüchtlingskonvention.
Es war ein heißer Sommertag, als in Genf nach jahrelangen Verhandlungen die Konvention unterschrieben wurde. Sie definierte erstmals auf internationaler Ebene den Begriff Flüchtlinge, und zwar als Personen, die verfolgt werden wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder wegen einer politischen Überzeugung. Die Unterzeichnerstaaten des Abkommens verpflichteten sich dazu, solchen Flüchtlingen Asyl zu gewähren und ihnen Schutz sowie grundlegende Rechte einzuräumen. Das war ein Meilenstein. Die Flüchtlingskonvention hat seit ihrer Verabschiedung 1951 Millionen von Menschenleben gerettet, sagt die stellvertretende UNO-Flüchtlingshochkommissarin Gillian Triggs. Die Konvention, die unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs ausgearbeitet wurde, war zunächst hauptsächlich darauf beschränkt, europäische Flüchtlinge zu schützen, die vor 1951 ihre Heimat verloren hatten. Doch mit dem Zusatzprotokoll von New York wurde 1967 der Wirkbereich sowohl zeitlich als auch geografisch erweitert. Heute, so Gillian Triggs, sei die Konvention wertvoller und wichtiger denn je. Als die Flüchtlingskonvention ausgehandelt wurde, gab es 6 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etwa 2 Millionen Vertriebene in Europa. Heute, so hat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen gerade berichtet, gibt es mehr als 82 Millionen Menschen weltweit, die aus ihrem Land fliehen mussten, um internationalen Schutz zu suchen oder innerhalb ihres eigenen Landes zu Flüchtlingen wurden. Bislang sind knapp 150 Länder der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten. Sie bildet die Grundlage für viele Asylgesetze. Dass längst nicht alle Staaten die Konvention erfüllen, muss auch Gillian Triggs, die stellvertretende UNO-Flüchtlingshochkommissarin, einräumen. Und doch habe das Abkommen einen wichtigen Effekt. Wir wissen natürlich, dass sie in der Praxis gegen diese Konvention verstoßen. Aber wir hoffen, dass die Länder, die ihren internationalen Verpflichtungen nicht nachkommen, von anderen Ländern durch Organisationen wie den Vereinten Nationen oder das UNO-Flüchtlingshilfswerk dazu gebracht werden können, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Die Konvention, ein verbindlicher völkerrechtlicher Vertrag. Flüchtlinge dürfen nicht ihrem Schicksal überlassen und an der Grenze abgewiesen werden. Ihnen ist Zuflucht und eine langfristige Perspektive im Aufnahmeland zu gewähren. Die Wirklichkeit sieht oft allerdings anders aus. Darüber spreche ich mit Anna Surhoff vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Frau Surhoff, weltweit sind so viele Menschen auf der Flucht wie noch nie. Doch Europa schottet sich ab. Wird Europa seinen Verpflichtungen aus der Flüchtlingskonvention noch gerecht?
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Wir beobachten seit Jahren, dass der Zugang von Geflüchteten zu ihren Rechten, die in der Genfer Flüchtlingskonvention verbrieft sind, an den EU-Außengrenzen zunehmend verwehrt wird oder stark eingeschränkt werden, dass sie faktisch ihre Geltung verlieren. Also entweder erreichen sie gar nicht Europa, werden schon auf dem Mittelmeer abgefangen und beispielsweise zurück nach Libyen verbracht, oder werden an der Grenze festgenommen und zum Teil dann auch schon mit Gewalt über die Grenzen wieder zurückverbracht, sodass sie überhaupt nicht die Chance haben, Asyl zu suchen und ihre Verfolgungsgründe darzulegen.
Wenn jetzt aber selbst Europa seinen Verpflichtungen aus der Konvention nicht gerecht wird, welchen Wert hat sie dann heute noch?
Also ich denke, gerade weil sie immer stärker in Bedrängnis gerät, hat sie einen immensen Wert heute, weil sie eben verbindlich festlegt, welche Rechte den Geflüchteten zustehen und woran sich die Staaten auch halten müssen. Also es ist einfach ein verbindliches Regelwerk, worauf sich auch die Geflüchteten berufen können und das einfordern können, auch vor Gerichten und gegenüber den Staaten. Von daher denke ich, dass es heute wichtiger denn je ist, die Genfer Flüchtlingskonvention auf nationaler und europäischer Ebene zu verteidigen und sich sowohl politisch als auch gesellschaftlich für ihre Geltung einzusetzen.
Die Konvention wurde ja 1969 erweitert. 2016 sagten die UNO-Mitgliedstaaten dann, ja, wir wollen zwei weitere globale Pakte, einen zu Flüchtlingen, einen zu legaler Migration. Doch diese Pakte sind gescheitert, erstmal an Trump, aber wohl nicht nur an ihm. Haben wir es da immer wieder mit Sonntagsreden zu tun, wenn es um Flucht und Migration geht?
Ja, wir beobachten schon, dass natürlich die Worte und die Taten zum Teil auseinanderklaffen. Also man beruft sich dann schnell darauf, dass man die universellen Menschenrechte einhält, dass man die Flüchtlingsrechte einhält. Aber in der Realität sieht das dann doch leider häufig anders aus. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder wichtig, dass auch die internationale Staatengemeinschaft sich das zum Ziel setzt und sich wirklich zusammensetzt und schaut, wie sie gut kooperieren können, um den Schutz der Geflüchteten zu verbessern. Von daher halte ich auch die Verhandlungen und jetzt auch die beiden Pakte für sehr, sehr wichtig, weil sie einfach erstmal eine Grundlage für weitere Diskussionen und Kooperation bieten.
Also es müsste weiterentwickelt und aber eben auch umgesetzt werden. Jetzt gibt es allerdings auch Herrscher, die arbeiten dagegen. Erdogan hatte es zum Beispiel angedroht, auch mal kurz umgesetzt. Inzwischen scheint es bei Belarus Standard zu sein, Flüchtlinge als Waffe zu nutzen, sie gezielt bis an die EU-Außengrenze zu bringen. Das entspricht nicht der Konvention. Gibt es denn eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren? Eine Möglichkeit, die aber auch mit der Konvention dann wieder vereinbar ist?
Ja, das ist dann natürlich die politische Dimension. Da darf dann aber diese politische Debatte oder diese politischen Auseinandersetzungen nicht auf den Rücken der Geflüchteten ausgetragen werden. Also es darf dann nicht dazu führen, dass beispielsweise die EU sagt, ja, wir wollen uns nicht zum Spielball machen, wir wollen uns nicht unter Druck setzen lassen und deswegen ihre Grenzen abschotten. Also das ist eine andere Ebene. Also in erster Linie muss sie jedem, der an der Grenze um Asyl sucht, erstmal Zugang zu einem fairen und individuellen Asylverfahren gewährleisten.
Wenn Sie jetzt eine Forderung oder einen Wunsch an die Politiker international formulieren könnten, was wäre der für die nächsten Jahre?
Also mein Wunsch wäre, wieder wegzukommen von dieser Rhetorik der Abschottung, der Abwehr, Geflüchtete als Gefahr und Sicherheitsrisiko anzusehen und sich wirklich wieder zurückzubesinnen, auch auf die Grundlage dieser Flüchtlingskonvention oder auch ihre Historie, also auf die Wert- und Grundprinzipien, die jetzt unsere Gesellschaft ausmachen. Das zum einmal die Achtung der Menschenwürde und die universelle Geltung der Menschenrechte für alle Menschen gleichermaßen. Und dass sich hierfür wirklich die Politik und die Staatengemeinschaft einsetzen.